Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Lasset uns beten. Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Gott, du hast die Herzen der Gläubigen durch deinen Geist erleuchtet. Gib, dass wir in demselben Geiste das, was recht ist, verstehen und seines Trostes uns allezeit erfreuen. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, das Gesamtthema der heurigen 6 Fastenpredigten lautet Widerstandskräfte. Dabei assoziieren wir wohl spontan, in der Welt gibt es viel Unrecht. Es ist dringend nötig, dass möglichst viele sich diesem widersetzen. Und so könnten wir fragen, welche Kräfte sind bei uns vorhanden, beziehungsweise wo können wir diese sammeln, um aktiv für Recht und Gerechtigkeit zu kämpfen. Es ist die eine Möglichkeit, das Thema zu behandeln. Ich kann das Thema aber auch anders verstehen und mich fragen, was kann ich tun, um in mir Widerstandskräfte zu erwecken bzw. zu bestärken? Und beim Nachdenken über diese Frage bin ich auf eine Quelle gestoßen, die bei uns fast versiegt scheint. Sie könnte uns aber, wenn wir sie wieder neu trinken, bestärken und widerstandsfähig machen. Und so lautet mein Thema heute Abend: Fasten als Kraftquelle. Fasten als Kraftquelle. Ehe ich zu diesem Thema einige Gedanken vortragen darf, hören wir einen kurzen Text aus dem Matthäusevangelium.
Wenn ihr fastet, macht kein finsteres Gesicht wie die Heuchler. Sie geben sich ein trübseliges Aussehen, damit die Leute merken, dass sie fasten. Amen, ich sage euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber, wenn du fastest, salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit die Leute nicht merken, dass du fastest, sondern nur dein Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der das Verborgene sieht, wird es dir vergelten.
Liebe Schwestern und Brüder, Ramadan ist in unserer Öffentlichkeit zu einem Begriff geworden. Jedes Kind weiß, Ramadan heißt Fasten. Die Muslime fasten 4 Wochen lang. Isst ein frommer Muslim und eine fromme Muslima tagsüber nichts und sie trinken auch nichts. Das heißt, beide nehmen ihre Religion ernst. Und dieses Fasten schließt alle Fastenden zusammen. Sie feiern den Beginn des Fastens und das Ende des Fastens öffentlich. Und ihre Prediger greifen in dieser Zeit strittige Themen auf, die oft weltweit Aufsehen erregen und diskutiert werden. Vom Fasten und noch mehr vom gemeinsamen Fasten gehen also offensichtlich Kräfte aus, welche die Menschen bewegen und bestärken. Wir Christen haben das wirkliche Fasten weithin vergessen. Viele haben es für sich abgeschafft. Es sollte noch Mönche und Nonnen geben, die streng fasten, aber das nimmt kaum jemand wahr. Was hat es mit dem Fasten auf sich? Es gibt uralte Traditionen und Theorien, die sagen, Fasten ist eine Kraftquelle. Fasten hilft dem Menschen, sein Leben zu ordnen. Fasten befähigt, seelische Wunden zu heilen. Fasten erweitert das Bewusstsein bis hin zu religiös-geistlichen Erkenntnissen. Was ist da dran? Kann Fasten wirklich eine Kraftquelle sein? Lassen Sie mich in einem ersten Teil in die Religionsgeschichte schauen und dann in einem zweiten unsere jüdisch-christliche Tradition zu beleuchten und in einem ganz kurzen dritten Teil Hinweise für heute anzudeuten. Dazwischen hören wir je eine musikalische Meditation von Herrn Gerhardt und Herrn Hecker, die uns helfen sollen, das Ganze in uns aufzunehmen und für uns zu bedenken. In Jahrtausenden der Religionsgeschichte hat sich das Fasten als religiöse Praxis in verschiedenen Kulturen und Religionen ausgeprägt. Es gab in fast allen Religionen jahreszeitlich festgelegte Fastenzeiten und daneben ad hoc Fastenzeiten und Tage. Die regelmäßigen Fastenzeiten waren Teil des Jahresablaufs. Die Ad-hoc-Fasttage rief man aus, wenn Gefahr drohte oder sich unbegreifliche Ereignisse zeigten oder große Entscheidungen anstanden. Die Arten des Fastens waren meist gekoppelt mit anderen Übungen der Konzentration und der rituellen religiösen Praxis. So war es oftmals verbunden mit Schweigen, mit sexueller Enthaltsamkeit, mit Absonderung des Einzelnen von der Gemeinschaft, mit bestimmten kultischen Übungen und mit sozialen Hilfeleistungen bzw. Schuldenerlass. Diese Ausdrucksformen waren recht unterschiedlich. Ein Fastender setzte sich zum Beispiel in den Staub, bestreute sich mit Asche, schnitt sich die Haare ab oder ließ sich eine Glatze scheren. Andere dachten einfach vor sich hin und warteten, bis ihnen eine Erkenntnis zufiel. Dritte wiederum ließen das Fasten nach außen hin gar nicht merken. Sie verhielten sich so wie gewohnt und arbeiteten in hergeblicher Weise, salbten ihr Haupt, wie etwa Jesu vorschlägt in der Lesung, die wir gehört haben. Das Fasten hatte also ganz unterschiedliche Ausdrucksformen. Meist aber war es religiös motiviert oder zumindest mit der Religion verbunden. Es war nie ein Fasten um des Fastens willen. Es wollte immer einem Zweck dienen. Welchen Zwecken diente es? Warum haben die Menschen gefastet? In der Religionsgeschichte kennen wir 5 unterschiedliche Motivationen zum Fasten. Ich darf sie kurz versuchen zu erläutern. Da ist klein a das Abwehrfasten oder das apotrophäische Fasten. In urtümlichen Gesellschaften hatten Menschen die Ansicht, in bestimmten Pflanzen und Tieren hätten sich giftige oder böse Kräfte angesammelt. Wer diese verstrahlten Nahrungsmittel isst, kommt zum Schaden. Diese Kräftestrahlen würden seinen Körper und noch mehr seinen Geist vergiften und langsam zersetzen. Diese bösen Kräfte bevorzugen bestimmte Zeiten. Deshalb schützte man sich vor ihnen, indem man die Dinge in den Zeiten, in denen sie verhext sein könnten, nicht isst. Solche Fastenzeiten waren einige Wochen im Frühjahr, wenn die Natur aufzubrechen beginnt und das Böse dies verhindern möchte, sodass das Böse sich in die Pflanzen, in die Tiere einnistet, um den Menschen zu schaden. Und so entstanden die jährlichen Frühjahrsfastenzeiten. Ad-hoc-Fasten als apotrophäisches Fasten ordnete man in kritischen Phasen der Gemeinschaft an. Bei der Geburt eines Kindes, vor einer Hochzeit, vor einem Krieg, vor einer Jagd. Man wollte verhindern, dass böse Mächte das kommende Glück verhindern, indem sie die Nahrung der Menschen vergiften. Ein solches Fasten diente auch der Abwehr von Katastrophen, die man befürchtete. Vor allem bei unerklärlichen Ereignissen, wie bei einer Sonnenfinsternis, bei Gewitter, beim Tod eines Hausbewohners. Wer zur Abwehr fastet, dem kann nichts passieren, so dachte man, da die bösen Kräfte nicht in ihn hineinkommen. Das ist die erste und eine Form urtümlichen Fastens. Verwandt mit dieser Form ist in der archaischen Zeit ein zweiter Typus, nämlich klein b, das Reinigungsfasten. Vor wichtigen Ereignissen fasteten in den alten Kulturen die Menschen noch aus einem zweiten Grund, wie gesagt. Sie wollten rein sein, entschlackt sein. Das Erlebnis der Körperentleerung zeigt dem einfachen Menschen, was ich gegessen habe, kommt zum Teil wieder als schmutziger Abfall aus mir heraus. Wenn ich faste, also nichts esse, dann gebe ich keine Zufuhr von etwas, was wieder schmutzig werden kann. Das aber, was nicht schmutzig in mir ist, wird sich entleeren und ich bin rein. Und diese einfach anschauliche Deutung der Vitalvorgänge heraus hat sich das Gefühl entwickelt, Fasten hilft mir, nicht nur körperlich rein zu werden, sondern auch ganzheitlich, geistlich. Und so ist in alten Mysterienkulten zum Beispiel ein Reinigungsfasten vor jedem Ritus gefordert, vor jeder Initiation, dem Erwachsenwerden oder vor den wichtigen Entscheidungen im Leben, eben wie Heirat, Festfeiern, Metallguss oder eine Schlacht. In Mysterienkulten mussten eine Reinigung vor jeder mystischen Begegnung mit dem Göttlichen vorgenommen werden, also ein Fasten anberaumt sein. Solch Reinigungsfasten wurde auch angeordnet, wenn sich Menschen bei dionysischen Festen orgiastisch und ausgelassen betäubten oder berauschten. Das Katerfasten, so fühlten sie, sei nötig. Man müsse sich reinigen von dem Übergenuss und dem Rauschhaften, das man erlebt und erfahren hat. Von dem Übergenuss muss man sich reinigen, denn dabei könnten sich giftige Elemente im Körper festsetzen, vor allem im Geist. Verwandt damit ist die nächste Form, das ethische Fasten, klein c. Ein Mensch fühlt sich schuldig, er hat etwas falsch gemacht. Sein Gewissen klagt ihn an. Er will gut machen. So bringt er ein Zeichen seines guten Willens. Ganzheitlich soll dies ausgedrückt sein. Er selbst spürt das am deutlichsten, wenn er sich etwas abverlangt und auf etwas verzichtet, das er vital verspürt und das vital notwendig ist. Und hier wird das Fasten zu einem spürbaren Opfer, zu einer Selbstkasteiung. Und so kann er sühnen, kann sich selbst und vor anderen eingestehen, ich habe etwas falsch gemacht, ich stehe zu meiner Schuld, dies drücke ich aus durch mein Opfer. Und dieses mein Fasten sei, vornehmlich vor der Gottheit, die durch mein Fehlverhalten immer mit beleidigt ist, ein Sühnezeichen. Ich leiste Sühne. Sühne, die mein Körper spürt und die anderen zeigen, es ist mir ernst mit meiner Reue. Ich verzichte auf lebenswichtige Elemente. Ein solches Fasten war immer verbunden mit Gebet, oftmals auch noch mit anderen, noch drastischen Sühnezeichen, wie das Weggeben eines wertvollen Besitzes, ein Verzicht auf Privilegien, ein Schuldennachlass, oft von ganz hohen Summen. Die Gottheit soll hier mit dem Fasten besänftigt werden und ein Unrecht wenigstens so weit wieder gut gemacht sein, soweit man es gut machen kann. Ebenfalls mit dem Kontakt zur Gottheit hängt eine andere, vierte Art des Fastens an, das ekstatische Fasten, klein d. Die Erfahrung von Menschen, die schon gefastet haben, zeigt dahin, dass Fasten den Geist erhellen kann und einen Menschen zu tieferen Einsichten führt. Wer fastet, kann schärfer denken. Das haben Sie vielleicht auch schon erfahren. Die Konzentration wächst, geistige Bilder stellen sich ein, Zusammenhänge erschließen sich. In manchen Kulturen suchten Menschen, die direkt mit den göttlich-geistlichen Kräften in Kontakt kommen wollten, durch Fasten und zusätzliche rhythmische Tänze oder berauschende Dämpfe in einen gleichsam erweiterten Bewusstseinszustand zu gelangen, in denen sie Offenbarungen zu erhalten hofften. Medizinmänner, Schamanen, Mantiker setzen Fasten in solcher Weise ein. In ganz anderer Richtung weist die nächste, fünfte Art des Fastens das Trauerfasten, klein e. Vornehmlich im alten Ägypten, aber auch in anderen Kulturen kennt man das Trauerfasten. Ist ein Mensch gestorben oder hat sich ein Unglück ereignet, das großen Schaden angerichtet hat, können Menschen, die davon betroffen sind, schon aus der inneren Spannung heraus meist nichts mehr essen. Das Fasten verstärkt dieses Erleben in seiner ganzen Wucht. In der Trauer wird bewusst, im Fasten wird die Trauer bewusster. Sie wird gleichsam ganz samtkörperlich gespürt. Eine Verdrängung des Sachverhalts ist dadurch verhindert, sodass man als Betroffener intensiver den Trauerfall erlebt und gerade dadurch fähig wird, nicht nur das Ausmaß der Sache ganzheitlich zu beurteilen, sondern auch Strategien zu entdecken, alles zu bewältigen. Das Trauerfasten intensiviert also die Trauer und macht zugleich fähig, Auswege aus der entstandenen Lage zu finden. Und mit dem beginnenden Essen beginnt das neu zu gestaltende Leben. Diese fünf Fastentypen wollen den Menschen also fünffach helfen. Fasten schützt vor Schaden, Fasten reinigt vor innerem Schmutz, der hinderlich ist bei anstehenden Unternehmungen, Fasten befreit von Schuld, Fasten erleuchtet den Geist, das heißt, lässt Zusammenhänge erkennen und Fasten hilft, die Trauer zu bewältigen und sie aufzulösen. Indem ein Mensch vorübergehend freiwillig auf Lebenswichtiges verzichtet, bekommt er Schutz, innere Kraft, ein Gefühl von Freiheit, neue Erkenntnisse und er bewältigt die Trauer. Das Ganze geschieht unter den Augen der Gottheit. Sie nimmt das Mühen des Menschen wahr und gibt ihm neue Kräfte, die er sich nicht antrainieren kann. Fasten ist ja kein Training, sondern ein Nicht-Essen, ein Nicht-Handeln. Dieses aber macht dem Menschen etwas frei, sodass er spüren kann, mir fällt etwas zu, mir wird etwas geschenkt. Und diese Erfahrung tendiert immer zum Religiösen, die Erfahrung der Gnade. Wir haben gesehen, welch hohe Kultur und welch ein religiöser Ernst in der Fastenpraxis der angeblich so primitiven Heidenreligion steckte. Wie steht es da bei unserer Tradition? Grundlegend können wir sagen, vieles davon hat sich auch im Christentum und vor allem in der Spätantike bewahrt, vor allem in der spätantiken Fastenformen und den biblischen Weisungen steckt unsere Tradition. Freilich gab es zeitweise darüber große Auseinandersetzungen. Schauen wir in die Anfangszeit des Christentums, in die Zeit der Spätantike. Diese kannte schon viele vorausgehende Hochkulturen, auf die sie zurückschauen konnte. Da hatte sich vornehmlich aus den Kreisen der Philosophen des Pythagoras die Meinung herausentwickelt, die übrigens einer der größten Ärzte aller Zeiten, Hippokrates, auch vertrat, die Meinung, Krankheiten entwickeln sich durch falsche Ernährung. Die wichtigste Aufgabe des Arztes sei es, den Gesunden zu helfen, sich richtig zu ernähren und dabei immer wieder auch zu fasten. Diese Überzeugung brachte man zusammen mit grundsätzlichen Gedanken über den Menschen und sein Leben. In diese Gedankengänge mischten sich aber, wie in Spätzeiten von Kulturen oft, ein pessimistischer Grundzug, ja eine fast resignative Anwandlung, die besagt, der Mensch ist verführbar, schwach, gefährdet. Wo immer du hinschaust, mögen die Menschen noch so gebildet sein, immer wieder führen sie Krieg, berauben sie einander, frönen ihren Lüsten oder verfolgen böswillig ihre Mitmenschen. Alles Denken nützt nichts. Irgendwelche Idioten schlagen wieder alles kaputt, was andere aufgebaut haben. Im Menschen steckt ein böser Kern. Ja, manche meinten, alles ist in ihm böse. Drittens, und die setzen sich stimmungsmäßig durch, meinten, Gut und Böse seien gleich stark. Sie kämpfen unentwegt gegeneinander. Einmal siegt das Gute, einmal das Böse. Ein dualistisches Denken bemächtigte sich und prägte das Lebensgefühl vieler Menschen. Vor allem sah man die Leidenschaften des Menschen skeptisch an. Sie sind es, die immer wieder Streit und Krieg und Unheil erzeugen, so sagte man. Weil Menschen mehr haben wollen, also der Besitztrieb sie verleitet, stehlen sie, übervorteilen sie anderen, führen sie Krieg. Dazu kommt der Machttrieb, der andere zwingen will. Und dann gibt es noch den Trieb, der oftmals Zündschnur für die beiden anderen wird und den Menschen ganz beherrschen kann, der Sexualtrieb. Er reißt oftmals den Menschen fort, lässt ihn, wenn er ihn nicht bändigen kann, alle vernünftigen Überlegungen vergessen und ist Anlass eben für Krieg im Kleinen und im Großen. Diese drei Triebe, treiben den Menschen, sie treiben den Einzelnen und sie treiben die Gemeinschaft in den Untergang, wenn sie nicht gezähmt werden und zum Guten umgelenkt werden. Wie aber sind sie zu zähmen? Wie sie zwingen, dass sie zum Antrieb für das Gute werden? Das war eine der Grundfragen in der Spätantike. Neben anderen Mitteln sollte das Fasten dem Menschen helfen, sich in Zucht zu nehmen, denn das war die Erfahrung, wer fastet, der blickt klarer. Wer fastet, der spürt, dass die Triebkräfte leichter zähmbar sind und kontrolliert werden können. Und wer fastet, der durchschaut auch das Gefährliche seiner Leidenschaften, dass sich sein Geist erweitert. Und so bekam in der Spätantike das Fasten einen wichtigen, steuernden Einfluss. Vor allem die aus dem Dualismus erwachsenen Skepsis gegenüber allen Sexuellen hat das Fasten beeinflusst, denn dieser Dualismus teilte in seiner Theorie den Menschen ja in zwei Schichten, die geistige und die leibliche. Die eine Schicht sei gut, die andere neige zum Bösen. Einfallstor des Bösen sei die Leidenschaft, die sich vor allem im Sexuellen am deutlichsten zeige. Und so dachten viele, das Fleisch von solchen Tieren, die sich auf sexuelle Weg fortpflanzen, brächten böse Stoffe in den Körper. Deshalb aß man kein Fleisch an bestimmten Tagen, wo man meinte, Böses könnte im Fleisch stecken. Da man der Ansicht war, Fische würden sich nicht sexuell fortpflanzen, durfte man Fische auch an diesen Tagen essen. Mit allem, was mit Sexualität und jeder Form von Leidenschaft zusammenhängt, so dachten diese Menschen, kommen böse Stoffe und auch böse Geistanteile in den Menschen hinein. Diese würden ihn zum Schlechten verführen. Und so machte die falsche Nahrung nicht nur krank, sondern auch böse und ungeistig. Am Beispiel von Alkohol und anderen berauschenden Zufuhren sah man dies bestätigt. Fasten bekam hier also den Charakter einer Lebenskultur und wurde zur Befreiungsmethode. Diese Fastenpraxis fanden unsere christlichen Vorfahren vor, neben der jüdischen, über die wir noch sprechen. Diese Ideen der Spätantike wollten sich auch im frühen Christentum in die Kirche einpflanzen. Doch die Bischöfe, die Leitenden und auch die Mehrheit des christlichen Volkes haben sie als nicht mit dem Glauben vereinbar angesehen. Denn in der Schöpfungstheologie heißt es, auch die Leidenschaften und die Strebungen des Menschen sind etwas Gutes und werden nur dann zum Bösen, wenn der Mensch sie nicht steuert. Beide Ideen lehnten also die Kirchenleitungen und das Volk als heretisch ab. Nicht aber das Fasten, im Gegenteil. Vor allem die Manichäer und die Montanisten hatten diese Fastenpraxis der Spätantike extrem gefördert. Die einen meinten, dass nur die Erleuchteten überhaupt ins Geistige kommen können, das einfache Volk könne das nicht und die vor allem durchs Fasten dahin kämen. Und die anderen meinten, die Montanisten, alle Leidenschaften seien schlecht. Die Christen haben gesagt, auch die Leidenschaften sind gut, aber man muss sie steuern. Und deswegen haben sie sich an die jüdischen Praktiken angeschlossen, haben sich aber dann, als es zum Bruch mit dem Judentum kam, in den Details von den Juden unterschieden. Zum Beispiel wählten sie als die Fasttage der Woche statt den Montag und Donnerstag, an denen die Juden fasten, den Mittwoch und Freitag. Und dazu kamen die längeren Fastenzeiten vor Ostern und vor allem vor den großen Festen. Streng fasten musste ein Büßer während der Bußzeit. Ein Büßer, der also öffentlich schwer gesündigt hatte, dem man Bußauflagen machte, Bußauflagen, die er erfüllen musste, ehe er wieder in die Kirche aufgenommen werden konnte, was in den ersten drei Jahrhunderten allerdings nur einmal im Leben möglich war. Man konnte nur einmal die sakramentale öffentliche Buße empfangen. Und wenn man wieder in die Sünde zurückfiel, war man einer, der draußen bleiben musste. Und so orientierten sich das offizielle Christentum am Judentum, damit an den Schriften des Alten Testamentes und an den Schriften des Neuen Testamentes. Im Alten Testament wird uns von Mose gesagt, dass er 40 Tage gefastet hat, um sich auf die Begegnung mit Gott vorzubereiten. Das Gleiche hören wir vom Propheten Elia, vom Propheten Daniel und anderen wichtigen Figuren der Heilsgeschichte. Wenn Drangsal auftrat, dann sollte das ganze Volk fasten. Jährlich gab es dann einen Versöhnungstag, an dem das Volk streng gegen sich sein sollte, und das hat sich vor allem im Fasten gezeigt. Wenn Menschen bekümmert waren, so erfahren wir aus der Bibel, dann fasteten sie, verdemütigten sich vor Gott und baten um Erbarmen. Das Fasten sollte also das Gebet unterstützen, sollte die Ernsthaftigkeit des Betens unterstreichen. Und so kennen wir im Alten Testament alle Fastenformen der vorisraelitischen Religion, außer dem ausdrücklich apostrophäischen Abwehrfasten. Ein Fasten zur Vorbereitung auf eine Gottbegegnung als Reinigungsfasten, ein Sühnefasten als Ausdruck der Versöhnung, ein Fasten zur Unterstützung des Gebetes oder ohne die ekstatischen Elemente freilich und ein Fasten zur Trauerbewältigung. Dazu kommen noch Aussagen vornehmlich der Propheten, die darüber sprachen, was unbedingt zum Fasten gehört, damit es sinnvoll sei. Fasten hat nur einen Sinn, wenn es in rechter Gesinnung geübt wird. Also nicht um der Leute willen, sondern um der Beziehung zu Gott willen. Zugleich muss das Fasten einhergehen mit sozialer Gerechtigkeit, so betonen alle Propheten. Und damit kommt das Fasten in einen notwendigen Konnex. Es muss sich in seiner Motivation und seiner Zielsetzung einfügen in das gesamte Glaubensleben. Das heißt, es muss dazu beitragen, dass ein Mensch frei wird von behinderten Gefühlen, von behinderten Leidenschaften oder Abhängigkeiten. Es muss ihm helfen, seine Beziehung zu Gott und zu den Menschen zu fördern. Und so gehören Fasten, Beten und der Blick auf das menschliche Umfeld vornehmlich zu den Alten, zu den Armen hin zusammen. Letzteres drückte man mit dem Begriff Almosen geben aus und meinte damit nicht, dass man einem Armen ein unbedeutendes Schärflein gibt, sondern dass man ihn teilhaben lässt an den eigenen Gütern. Im Neuen Testament werden diese Elemente alle aufgenommen. Jesus fastet selbst, wie Mose 40 Tage in der Wüste. Er warnt in der Bergpredigt, wie die Propheten, vor falschen Motiven und er unterstrich die relative Bedeutung des Fastens gegenüber den Pharisäern, indem er sagte, Fasten darf nicht nur eine äußere Übung bleiben, sondern muss die Beziehung zu Gott und zu den Menschen fördern. Diese Hinweise im Neuen Testament zeigen, dass die Erstleser der neutestamentlichen Schriften selbst gefastet haben. Sie wussten und spürten, Fasten ist hilfreich, um den Kontakt zu Gott zu fördern und die Beziehungen zu den Menschen hin je neu zu ordnen. So bleibt uns die Frage, was könnte Fasten heute für uns bedeuten? Nicht wenige Leute fasten heute wieder. Die Motive sind freilich teilweise ganz andere, als wir sie bei den Menschen früherer Religionen und in der kirchlichen Tradition gesehen haben. Was wollen sie? Da gibt es säkulare Motive, die durchaus ehrenwert sein mögen. Der eine will schlanker werden, ein anderer will abschlacken und so seine Gesundheit nützen. Viele wollen eine geistige Erfahrung machen und im Abstand zu ihren alltäglichen Besorgungen ihren Blick erweitern. Ziele sind also Veränderung der Lebensqualität, aktuelle gesundheitliche Beschwerden mildern und emotionales Befinden bestärken. Fasten bringt für alle drei Bereiche sehr viel. Wer durch das Fasten auch noch geistlichen Gewinn haben will, der muss sich zugleich zurückziehen, schweigen, in sich hineinhören bzw. in Texte hineinlesen, die ihm Wichtiges sagen. Was dadurch gegeben wird, Fasten unterstützt das Beten, Fasten öffnet den Blick, Fasten lässt konzentrierter denken, Fasten mindert Spannungen und hilft Trauer mildern. Und so kann ein Mensch, der ernsthaft sein Leben ausrichten will an den wichtigen Dingen, durch das Fasten intensiver leben lernen. Fasten hat nicht in sich schon einen Wert. Es ist ein Mittel, andere Werte intensiver zu erfassen und sich konzentrierter auf sie einzulassen. Das lehrt, wie wir gesehen haben, die Religionsgeschichte. Das lehrt die Geschichte unserer Kultur, unserer jüdisch-christlichen Kultur, und auch die jahrhundertelange christliche Praxis. Wir sollten wieder beginnen, diese Hilfe für unser Leben zu nutzen. Es gibt eine Stelle im Evangelium bei Markus und bei Matthäus, da fragten die Jünger Jesus, warum waren wir nicht in der Lage, einen bösen Geist auszutreiben? Jesus antwortete, diese Art kann nur durch Gebet und Fasten ausgetrieben werden. Steht bei Markus 9,29. Bei der neuen Bibelausgabe der Einheitsübersetzung hat man dieses Wort Fasten in die Fußnote gesetzt, da es nicht in allen Handschriften auftaucht, nur in einigen. Ich denke, wir sollen dieses Wort wieder in den Fließtext zurückholen. Denn es könnte uns wirklich helfen, und zwar privat und gesamtkirchlich. Es könnte uns helfen, unser vital alltägliches Leben und unser Gemeinschaftsleben wieder mehr vom Glauben her zu befruchten. Ja, es könnte die Widerstandskraft in uns bestärken. Und so wäre Fasten für uns wirklich wieder ein Segen. Es würde die Widerstandskraft in uns bestärken. Thank you. Fassen wir unser Nachdenken und Beten zusammen mit den Worten, die Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden.